Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, nämlich unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Jerusalem oder überhaupt in Israel war, dem wird aber mit Sicherheit etwas aufgefallen sein. Die Türen sind nicht alle so richtig ordentlich rechts und links, wie wir das gewohnt sind in Deutschland. Denn an jedem rechten Türpfosten, an jedem, findet man fest ein kleines Röhrchen, etwa so eine Hand groß, aus Holz oder aus Eisen und so weiter, viereckig oder rund, an jeder Tür. Und denken Sie komisch, kommen in Ihr Hotel und stellen fest, an jedem Zimmer am Eingang auch rechts ein Röhrchen oder so. Wer hat das schon mal gesehen? Aha, ein paar sind das, ja. So, erst wundert man sich und dann fragt man, was soll das? In der Tat, das hat mit unserem heutigen Text zu tun. Wenn wir ihn an die Wand werfen können, ist schon da, alles schon da. Und wir gucken uns den letzten Vers an, Vers 9. Da heißt es, du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das haben die wörtlich genommen, haben gesagt, schreiben wir drauf. Denn in diesem Holz- oder Messingröhrchen, da ist ein kleines Stückchen Pergamentpapier. Und auf diesem Pergamentpapier, nicht gedruckt, sondern handschriftlich, auch heute bei allen neuen, immer handschriftlich, das gehört dazu, stehen die beiden ersten Verse, die wir hier lesen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Diese beiden Verse an jeder Tür. Das heißt, solange man nachdenkt, oder Kinder fragen ja dann, erklärt man, das steht da. Wir sollen Gott vor Augen haben. Das Problem ist nicht, dass wir glauben, dass es einen Gott gibt. Das Problem ist dieses, welche Rolle spielt Gott in unserem Leben? Sie säßen nicht hier, wenn Sie nicht alle an Gott glaubten. Das ist nicht das Problem. Ich wage zu behaupten, etwa 80-90% unseres Volkes glauben an Gott. Das Problem ist, welche Rolle spielt Gott in unserem Leben? Welchen Platz hat er? Und darum geht es in diesem Text. Zugegeben, an den Türpfosten nützt das noch nicht so schrecklich viel. Aber der Türpfosten bzw. der rechte Türpfosten und dieses Röllchen soll daran erinnern, du, welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? In unserem Text wird ein Vierfaches betrachtet und eine vierfache Frage soll dann mit uns gehen. Das erste ist, welche Rolle spielt Gott in unserem Denken? In unserem Denken. Ich sagte eben schon, die meisten Menschen glauben an Gott. Aber wie glauben wir an Gott in unserem Denken? Man überliest so leicht, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. In der neueren Luther-Übersetzung seit dem vorigen Jahr zur Reformationsfeier, da heißt es, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Das will dieser Vers sagen, der Herr allein, der einzige Herr. Warum war das damals nötig? Als Israel in seinem Land war, da gab es andere Götter. Der Baal, einer der Hauptgötter, die Astarte und. Und man will ja mit seinen Nachbarn schließlich Frieden haben. Und weil man Frieden haben will, sagt man, klar, es gibt halt verschiedene Götter. Ich habe meinen, du hast deinen, wir sind tolerant. Und genau das war der Punkt, an dem es in Israel jahrhundertelang drum ging und woran Israel schließlich scheiterte, sodass Gott eine erschreckende Maßnahme ergriff, die babylonische Gefangenschaft. Lange gewarnt durch die Propheten, legt die Götter ab. ihr habt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Unser Herr ist der einzige Gott. Vielleicht haben Menschen schon damals gedacht, das ist doch intolerant. Man muss doch tolerant sein. Man kann doch nicht einfach sagen, der Gott, an den ich glaube, ist der einzige Herr. Er ist alleine Herr. Das ist intolerant. Merken Sie, wie modern die alte Bibel ist? Denn das ist genau unser Problem heute. In der Rheinischen Kirche haben wir im Januar, hat die einen Beschluss gefasst. Nur 7 Gegenstimmen waren dabei, über 200 positiv. Und der Beschluss lautet, Muslime und Christen nehmen den einen Gott gleicherweise wahr. Den einen Gott. Haben wir nicht begriffen, dass es nur den Gott gibt, der einen Sohn hat? Und dass das ein anderer Gott ist, der keinen Sohn hat? Aber das ist doch intolerant. Entschuldigung, ich bin nicht intolerant, Gott ist intolerant. Wir haben das erste Gebot gelernt. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Welche Rolle spielt Gott in unserem Denken? Ja, sagen viele, ich glaube natürlich an Gott. Aber wenn der an einen anderen Gott glaubt, kann ich doch nicht einfach sagen, das ist falsch. Hättet ihr mir meinen Mathematiklehrer hören können. Wenn da einer 3 mal 3 = 10 schrieb, da war der absolut intolerant. Der war sehr hilfreich und freundlich zu den Schülern, die den Mathe nicht so lag, nicht? Die immer ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Sehr hilfreich. Aber in der Sache war er absolut intolerant. Man hätte doch sagen können, lass doch mal 10 durchgehen oder so, ist doch nicht so tragisch. Strich er immer rot an. Als ich von Berlin nach Essen kam, hatten wir eine mathematische Sache schon in Berlin durchgenommen und hatten einen bestimmten Weg. In der Klasse, wo ich dann war, hatten die offenbar einen anderen Weg. Ich schrieb die Arbeit mit und kriegte sie zurück. Und der Lehrer hatte dann geschrieben, also ist zwar richtig das Ergebnis, aber das hast du irgendwo abgeschrieben. Und gab mir also eine Zensur schlechter. Bin ich zu ihm hingegangen, habe mich beschwert. Ja, sagt er, das Ergebnis ist zwar richtig, aber du hast das abgeschrieben, denn den Weg haben wir nicht gehabt hier. Sag ich habe den kurzen Weg gehabt. Sie haben hier einen langen Weg gelernt. Guckte mich an, ging zur Tafel, schrieb eine Aufgabe dran, rechne, sagt er. Ich rechnete meinen kurzen Weg. Und dann war er, so intolerant er in der Sache war, ganz tolerant, sagt, gib das Heft her, schrieb eine bessere Note drunter. Weil er merkte, ich hatte einen anderen Weg, aber das richtige Ergebnis. Ob du klein getauft bist oder groß getauft bist, ob du lieber die kontinuierliche Bibellese hast oder deine eigene Bibellese, ob du lieber länger betest oder kürzer betest, ob du lieber laut betest oder leise betest, das spielt keine Rolle. Die Frage ist nicht des Weges, sondern die Frage des Ergebnisses. Ist Gott der einzige Gott bei dir? Ist er der einzige Gott in deinen Gesprächen mit Nichtchristen? Oder versuchst du, tolerant zu sein? Wir müssen den Menschen gegenüber tolerant sein. So hilfreich unser Mathelehrer war. Den Menschen. Aber wir dürfen in der Wahrheit nicht tolerant sein. Die sogenannte Postmoderne hat ja den schönen Ausdruck, es gibt eigentlich nur eine subjektive Wahrheit. Du siehst das so, ich sehe das so. Das ist sehr schön menschenfreundlich. Nur es ist falsch. Es ist falsch einfach. Noch einmal. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Und eben hier, der einzige Gott, Gott allein. Vielleicht fällt das jetzt manchem schwer, einem freundlich zu begegnen und zu sagen, du bei aller Freundschaft, ich helfe dir überall, aber ich muss dir sagen, du kennst nicht Gott, wenn du nicht Jesus kennst. Du kennst nicht Gott wirklich, wenn du nicht Jesus nahe bist. Nochmal, welche Rolle spielt Gott in unserem Denken? Eine gute Rolle neben anderen oder hat er den ersten Platz? Denkt mal drüber nach. Nochmal, das ist nicht eine Frage von Toleranz und Nicht-Toleranz. Es ist eine Frage der Wahrheit Gott gegenüber. Und wenn du sagst, so weit bin ich aber nicht, dass ich einem anderen sagen könnte, du, das, was du Gott nennst, ist nicht der wahre Gott, das traue ich mir nicht zu, dann bitte Gott darum, dass er dir Klarheit gibt, Gewissheit gibt. Wir brauchen das. Wir müssen heraus aus unserem verschwommenen, sogenannten christlichen Denken in Deutschland und müssen wieder Klarheit haben. Überall brauchen wir Klarheit. Im Glauben erst recht. Das war das Erste. Der Platz Gottes in unserem Denken. Der Zweite ist vielleicht noch wichtiger. Der Platz Gottes in unserem Herzen. Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Würden sich trauen, einen Menschen zu fragen, glauben Sie an Gott oder glaubst du an Gott? Wahrscheinlich kein Problem. Können Sie fragen. Ist ja eine sachliche Frage. Haben Sie wahrscheinlich auch schon mal. Fragen Sie mal einen Menschen, hast du Gott lieb? Trauen sich nicht, ne? Eine komische Frage, würden wir sagen. Und der andere würde uns komisch ahnen. Bist du unter die Schwärmer geraten? Nee, ich bin unter die Bibel geraten, kannst du antworten. Das ist die Frage. Hast du Gott lieb? Lieben Sie Gott? Das ist die angemessene Frage. Wenn Umfragen gemacht werden vom Forsa-Institut oder anderen Instituten, dann ist immer die Frage, glauben Sie an Gott oder glauben Sie nicht? Das ist nicht die biblische Frage. Lieben Sie Gott oder lieben Sie ihn nicht? Welchen Platz hat Gott in Ihrem Herzen? Hat er einen Platz der Lieblosigkeit oder der fehlenden Liebe? Oder hat er einen Platz der Liebe? Das Wort Liebe hat ja bei uns heute einen ganz stark gefühlsmäßigen Charakter. Das Wort Herz hat einen ganz stark gefühlsmäßigen Charakter, wie auch das Wort Liebe. In der Bibel hat das Wort Herz und Liebe einen starken Charakter des Wollens, des Seins, nicht nur des Fühlens. Also, wie ist das mit deinem biblischen Glaube? Ist es ein Glaube, der Gott liebt oder der eben glaubt, dass es ihn gibt? Ich glaube, dass es einen amerikanischen Präsidenten gibt, aber von Liebe kann natürlich keine Rede sein. In unserem Glaubensbekenntnis, da heißt es ja nicht, ich glaube, dass Gott allmächtig ist, ich glaube, dass Jesus und so weiter, sondern es heißt, ich glaube an. Und dies, ich glaube an, meint eben den Ausdruck, ich vertraue mich ihm an. Welchen Platz hat er? Vielleicht können Sie sagen, aber das ist doch alles Altes Testament. Richtig, das ist Altes Testament. Aber Sie wissen, dass Jesus manchmal gefragt wurde, welches ist das wichtigste Gebot? Denn die Juden hatten 613. Wir haben hier nur 10 und die kennen wir nicht mal. Jedenfalls in den Städten. Ich weiß nicht, wie es hier ist, ob Sie kennen. Ja, ich frage mal vor sich selber nicht. Aber die hatten 613. Und natürlich bei so einer Vielzahl von Geboten fragt man, was ist das Wichtigste? Jesus, was ist das Wichtigste? Manche kennen die Antwort, die Jesus gegeben hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herz, von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Beim und deinem Nächsten wie dich selbst hat er nichts weiter hinzugefügt. Bei Gott hat er das hinzugefügt, was im Alten Testament und auch hier hinzugefügt. Von ganzem Herz, von ganzer Seele, von allen deinen Kräften. Also deswegen nochmal die Frage, welchen Platz hat Gott in deinem Herzen? Den absoluten Erstplatz oder eben auch einen Platz? Ich finde Luthers Erklärung zu den 10 Geboten so gelungen, denn die Gebote behandeln ja ganz verschiedene Themen, aber bei jeder Erklärung fängt Luther immer gleich an. Also ob es um das Gebot, du sollst nicht töten geht oder sollst nicht begehren, sind ja völlig verschiedene Themen. Oder Feiertage, immer fängt Luther an, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir. Das heißt, jedes Gebot, da geht es nicht nur um eine Sache, sondern jedes Gebot setzt voraus, dass du in einer Herzensbeziehung zu deinem Vater im Himmel bist. Es gibt viele Leute, die sagen, ach, bei den Christen heißt es immer nur, du musst, du musst, du musst. Die haben nichts begriffen. Ich muss nur eins, muss von Herzen lieben. Und wenn ich aber von Herzen liebe, dann will ich plötzlich das, was mein Herz, also wenn Sie Ihre Frau oder Ihren Mann lieben, tun Sie dann bewusst das Gegenteil von dem, was der gerne sich wünscht? Garantiert nicht. Kann Ihnen passieren, dass Sie mal das Gegenteil, aber tun Sie das auch nur halb bewusst? Dann wäre die Liebe kaputt. Deswegen immer Gott fürchten und lieben, dass wir. Da, wo ein Mensch in seinem Herzen Gott liebt, da will er plötzlich das, was Gott will. Da will er dann nicht mehr töten. Dann will er nicht mehr begehren. Dann will er das, was Gott will. Deswegen ist die Frage so wichtig, welchen Platz hat Gott in unserem Herzen? Ein Liebesplatz oder einen anderen? Wie zeigt sich das, dass ich Gott in meinem Herzen liebe? Eins hatte ich eben schon genannt, dass ich die Gebote Gottes ganz anders ansehe als bisher. Nicht als etwas Bedrückendes, sondern als einen Platz, wo ich ihm meine Liebe zeigen kann. Weil du das willst, Vater, darum will ich das auch. Es gelingt mir vielleicht nicht immer, aber ich will es. Mein Herz will es. Es gibt noch eine andere Art, wie ich meiner Liebe Ausdruck geben kann. Und wieder ist es wie in der Ehe. Wenn man liebt, hat man Zeit füreinander. Zeit füreinander. Haben Sie Zeit für Gott? Oder ist die stille Zeit des Bibellesens, Losunglesen oder Gebet mehr so ein Punkt in dem Leben unter anderen Punkten? Oder habe ich Zeit zuzuhören? Mal habe ich mehr Zeit, mal habe ich weniger Zeit, das ist auch wie in der Ehe. Aber habe ich Zeit und genieße ich die Zeit mit meinem Vater im Himmel? Wieder so ein Punkt zum Nachdenken. Welchen Platz hat Gott in meinem Herzen? Aber es geht weiter. Das Dritte. Vers 6 und 7. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen, gehörte noch eben zu, und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. In unserer Welt wird die Bildung ganz groß geschrieben. Bildung ist wichtig. Welche Rolle spielt eigentlich Gott in unserem Bildungswesen, in unserer Erziehung, in der Bildung zu Hause, in der Familie, in der Bildung in der Grundschule, in der Bildung fortwährend? Welche Rolle spielt er da? Als die Reformation stattfand, war Melanchthon, der große Freund Luthers, und der hat die Reformation weitergeführt. Er hat gesagt, das, was Luther geschrieben hat, können ja nur vielleicht 10% damals lesen. Wir müssen den also Lesen beibringen. Und also hat er Schulen gegründet. Und was hat man in den Schulen dann vorwiegend immer wieder gelesen? Natürlich die Bibel. Welche Rolle spielt das Wort Gottes in unserer Erziehung? Welche Rolle? Was sagen wir unseren Kindern? Ja, aber da kommen so viele Einflüsse und heute ist das anders. Welchen Grundwert geben wir mit? Ja, aber da kommen doch andere Einflüsse und dann glauben sie nicht mehr. Das ist nicht die Frage, ob die Kinder dann glauben. Was sehen die an uns und was lernen die bei uns? Ich merke ja immer wieder, es ist ein Unterschied, wenn man einen alten Menschen begleitet, dem in seiner Kindheit das beigebracht wurde, gesagt wurde, eingeschärft heißt es hier sogar, also nehmen Sie es nicht zu scharf, aber geprägt wurde, oder wenn nicht, da kann man wunderbar bei den Ersten anknüpfen. Und auf einmal wird das Alter und das langsam Loslassen etwas anderes. Man findet etwas wieder, was man manchmal jahrzehntelang verloren hat. Wie anders bei denen, die nichts wiederfinden können. Welche Rolle spielt Gott in unserer Erziehung? Ich weiß, manche sagen, ich musste zu Hause immer bei Tisch mitbeten. Lass sie das doch mal sagen. Ist das denn so schlimm, wenn Sie sagen, ich musste zu Hause immer beten? Sie haben ja die Freiheit, dann nicht mehr zu beten. Aber Sie haben mal gemerkt, wovon Ihre Eltern leben. Und wenn die Kinder älter werden, dann sagen sie manchmal, ja, das war bei euch, das hat euch Kraft gegeben. Auch wenn sie selber das noch nicht haben. Sie sehen das, davon haben Eltern gelebt. Nochmal, welche Rolle spielt Gott in der Erziehung, in der Pädagogik? Noch einmal zu Luther. Luther hat ja einen kleinen Katechismus geschrieben und im Vorwort schreibt er, diese Predigt, damit meint er den Katechismus, ist dazu bestimmt und angefangen, um als Unterricht für die Kinder und Einfältigen zu dienen. Ein jeder Christ soll sie unbedingt kennen. Und jetzt kommt es weiter. Gleich wie man einen Handwerksmann, der Recht und Gebrauch seines Handwerks kennen muss. Deshalb soll man junge Leute die Stücke, die zum Katechismus und zur Kinderlehre gehören, gut und vollständig lernen lassen und sie mit Eifer darin üben und lehren. Darum ist auch ein jeder Hausvater verpflichtet, wenigstens einmal in der Woche seine Kinder und seinen Gesinde der Reihe nach abzufragen und abzuhören, was sie davon wissen oder lernen und sie ernstlich dazu anzuhalten, wenn sie es nicht können. Nun wird man nicht dieses so unbedingt heute übernehmen können. Aber die Frage ist, wenn wir es so nicht übernehmen können, was ist denn das, was wir unseren Kindern einprägen? Wodurch prägen wir ihnen ein, einen Halt? Du kannst immer fliehen zu deinem Vater im Himmel. Wenn du nicht weiter weißt, du kannst fliehen. Nochmal, sie können es dann ganz anders haben. Aber was lernen sie bei uns? Lernen sie ja, Vater und Mutter beten auch mal oder so. Oder lernen sie bei uns, das ist ihr tragendes Fundament. Welche Rolle spielt Gott in unserer Pädagogik? Angefangen von der Erziehung zu Hause bis hin in die Schulen und die Bildung. Und ein letztes. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Die Juden machen das so an die Pfosten, wie schon gesagt, die sogenannte Mezuza, die haben sie da. Aber nun geht es, glaube ich, wiederum nicht darum, dass ich wortwörtlich dieses so mache. Die Juden binden das in der Tat zwischen die Augen und so. Beim Gebet auch, Gebetsgürtel. Nein, worum geht es denn? Es geht darum, dass Gott nicht nur einen Privatplatz hat bei mir, sondern dass Gott einen Öffentlichkeitsplatz hat. Das ist es. Wir haben in den letzten Jahrzehnten den Glauben privatisiert. Ja, ich glaube, aber ich will mich doch niemandem aufdrängen. Als wir nach meiner Pensionierung in unser Haus einzogen, da haben wir, das war 6 Wochen noch leer, haben wir gedacht, was machen wir mit den leeren Fenstern? Nutzen wir das? Es war gerade Pro-Christ-Zeit und haben ein großes Plakat, das größte, was wir kriegen konnten, da reingehängt. Dachten, auch ein Stückchen Werbung mit. Es dauerte nur 2 Tage später, da hatte ein Gegenüber auch ein Plakat reingehängt. Eine nackte Frau. Das ist auch ein Bekenntnis. Die Frage ist, gehen wir noch in die Öffentlichkeit? Setzen wir uns noch dem Spott der anderen aus? Oder sagen wir, nein, ich will meine Ruhe und meinen Frieden haben. Wie viele Leute hier in Scheideweg wurden seit Jahren von keinem Christen besucht? Seit Jahren. Wir schließen ja die Predigt immer mit einem Gebet. Sie haben dann die Möglichkeit, für 3 Leute zu bitten, die, mit denen Sie irgendwo bekannt geworden sind, die noch nicht Christen sind. Und wenn Sie für die 3 gebetet haben, werden Sie die 3 irgendwann mal einladen. Und nicht nur einmal, sondern auch vielleicht 2 oder 3 Mal. Und vielleicht bringen Sie den irgendeinen kleinen Flyer oder sonst etwas mit. Aber die Frage ist, hat Gott noch einen Platz in unserer Öffentlichkeit? Oder ziehen wir uns zurück in die Privatsphäre? Ich privat bin Christ. Wir sollten wieder in die Öffentlichkeit. Es gibt ja 10 Möglichkeiten. Überlegen Sie sich welche, brauche ich Ihnen gar nicht zu sagen. Gott hat Ihnen Glauben gegeben. Und wenn Gott den ersten Platz in Ihrem Herzen annimmt, dann haben Sie garantiert Ideen, wie Sie an die Öffentlichkeit gehen können. Überlegen Sie mal. Aber das ist wichtig. Wir müssen an die Öffentlichkeit. Das will Gott. Sollen wir die Öffentlichkeit den anderen, der Werbung, dem Konsum oder sogar negativen Dingen überlassen? Nein. Meine Frau und ich machten einen Spaziergang in einem Neubauviertel und viele neue Häuser, guckten uns mal an. Und dann war ich überrascht, an einem Haus war ein großes Plakat, schon ein paar Jahre her, ich weiß jetzt nicht mehr, was drauf stand, aber irgendwie so, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann war ein Fisch auch noch an der Tür, aber den Fisch verstand nicht jeder, deswegen das große Plakat, dass jeder es verstand, worum es geht. Da dachte ich, das ist eine Öffentlichkeit. Aber es gibt sich andere Öffentlichkeiten. Die Juden für Jesus tragen Hemden bei ihren Straßeneinsätzen. Da steht drauf, Juden für Jesus. Und zwar immer in der Sprache des Landes und in Hebräisch. Und verteilen dann Flyer. Eine zweite Möglichkeit. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich bin auf eine Freikirche in Essen vor Jahren, vielen Jahren aufmerksam geworden, weil einer da die in der Adventszeit die Idee hatte, 30 oder 40 Weihnachtsmäntel zu besorgen, Weihnachtsmännermäntel mit Mütze und so weiter. Und die waren dann in der Innenstadt und zogen in ihren Gewändern in der Adventszeit durch die Innenstadt und verteilten Traktate und waren zu Gesprächen bereit. Dritte Möglichkeit. Gibt zig Möglichkeiten. Aber bitte lassen wir Gott nicht aus der Öffentlichkeit raus. Wir Christen müssen wieder in die Öffentlichkeit. Mir hat das imponiert, wenn es Muslime gibt, die zu ihren Gebetszeiten dann einen Gebetsteppich mithaben und notfalls auf der Straße ihren Gebetsteppich ausrollen. Würde ich sagen, ist nicht meine Sache, ist vielleicht auch nicht Jesu Wille, dass wir in der Öffentlichkeit so demonstrieren. Aber dass er in die Öffentlichkeit will, das ist klar. Also Kirche muss wieder in die Öffentlichkeit. Nein, nicht Kirche. Unser Vater im Himmel, Jesus, muss in die Öffentlichkeit gebracht werden durch uns. Welchen Platz hat Gott in unserem Leben? In unserem Denken? In unserem Herzen? In unserer Erziehung und Pädagogik? In unserer Öffentlichkeit? Gottes Frage an uns. Ich bete. Vergib uns, Vater, dass wir nicht so dich als erstklassig sehen in allen Bereichen. Vergib, dass wir nur auch an dich glauben, auch dich lieben, auch dich mal erwähnen. Hilf uns dazu, dass du wieder den ersten Platz in allem einnimmst. Amen.